Familien setzen. Ja, ihr seht hier schon ein Datum. 31.10.2017. Was ist das für ein Datum?
Reformationstag.
Reformationstag. Ja, noch etwas?
Der Spartag.
Ein Tag vor Feiertag.
Das auch. Heute feiern auch viele Halloween. Ja. Es ist nicht einfach nur Reformationstag. Da steht ja auch 2017. Warum steht da 2017? Wir haben ein besonderes Jahr. 500 Jahre Reformation, genau. Und wenn man so im Internet unterwegs ist, dann findet man viele tolle Predigten über dieses Thema vom Walter Veit und vom Olaf Schröers und Christopher Kamm. Ganz tolle Sachen. Ich hätte euch gerne was mitgebracht, aber die lassen sich immer so viel Zeit, also unter 2 Stunden können die nicht reden. Deswegen habe ich gedacht, dann muss ich ein paar Sachen zusammenfassen. Weil ich habe so ein bisschen die Sorge, dass das Jahr so schnell an uns vorbeigeht und wir gar nicht bemerken, oh, 500 Jahre Reformation. Was ist da eigentlich gewesen? Was ist eigentlich im Moment so los? Deswegen möchte ich mit euch heute nochmal dahin gucken. Was war denn vor 500 Jahren? Weiß das einer? Was am 31.10.1517 war? Der?
Der Thesenanschlag.
Genau, der Thesenanschlag. Ich guck mal, ob das hier funktioniert. Da. Martin Luther, ich glaube damals war er noch katholischer Priester oder Mönch, hat seine 95 Thesen an die Schlosskirche in Wittenberg, glaube ich, ne, angeschlagen. Genau, und das war der Beginn, der Startpunkt für einen theologischen, ja, man kann schon fast sagen Krieg, weil es diese 95 Thesen waren an die römische Kirche, an den Vatikan, eigentlich eine Kriegserklärung, zu sagen, hört mal, ihr glaubt an Gott, aber in der Bibel steht das, und er hat 95 Punkte zusammengefasst, mit der die Kirche und die ganze Menschheit sich jetzt auseinandersetzen musste. Genau. Eine zentrale Frage der Reformation war die Rechtfertigungslehre. Wie werde ich gerettet? Und wir wissen, für Martin Luther war so ein Auslöser, dass die katholische Kirche Ablässe verkauft hat. Ne? Also ich konnte mir einen Ablassbrief kaufen und dann war ich gerettet für Geld. Ne? Das war eine Sache, die Martin Luther sehr aufgestoßen ist. Und diese Rechtfertigungslehre war und ist heute immer noch im Zentrum der Reformationsbewegung. Gucken mal weiter. Genau. Wir gucken mal in die Bibel. Hebräer 11, Vers 6. Da steht: Ohne Glaube aber ist es unmöglich, ihm, also Gott, wohl zu gefallen. Denn wer zu Gott kommen soll, muss glauben, dass er ist, also dass Gott ist, und dass er die, welche ihn suchen, belohnen wird. Text sagt ganz eindeutig, der Glaube ist entscheidend, sonst können wir ja gar nicht wissen, zu wem wir gehen sollen. Wir müssen ja an Gott glauben. Und wir müssen auch glauben, dass Gott die belohnen wird, die zu ihm kommen. Römer 10 sagt es auch ganz deutlich, wie sollen sie ihn aber anrufen, wenn sie nicht an ihn glauben? Wie sollen sie aber glauben, wenn sie nichts von ihm gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne Prediger? Wie sollen sie aber predigen, wenn sie nicht ausgesandt werden? Wie geschrieben steht, wie lieblich sind die Füße derer, die das Evangelium des Friedens, die das Evangelium des Guten verkündigen. Aber nicht alle haben dem Evangelium gehorcht, denn Jesaja spricht, Herr, wer hat unsere Predigt geglaubt? Demnach kommt der Glaube aus der Predigt, die Predigt aber durch Gottes Wort. Also auch in diesem Text steht der Glaube im Mittelpunkt und dass Gott ja die segnet, die sich auf den Weg machen, das Evangelium des Friedens, das gute Evangelium in die Welt zu bringen. Und Martin Luther war so einer, der sich auf den Weg gemacht hat. Die Predigt, sagt er hier, aus der Predigt kommt der Glaube. Was heißt das? Das heißt, die Basis unseres Glaubens ist Gottes Wort. Dadurch, dass wir die Bibel haben, dass wir die Bibel lesen können, dass wir predigen können, dadurch entwickelt sich unser Glaube. Weil worauf sollen wir uns sonst stützen? Auf Menschen ist nicht verlässlich. Auf Gott ja gerne, aber es ist nicht immer leicht, Gottes Stimme zu hören. Wir haben ja oft verstopfte Ohren oder verstopfte Herzen. Aber in der Bibel, da finden wir Gottes Wort und Gottes Liebesbrief an uns ganz persönlich. Also aus der Predigt kommt der Glaube. Das Fundament ist die Bibel. Und deswegen hat die Reformation diese drei starken Grundsätze formuliert. Sola Scriptura, das heißt die Bibel und die Bibel allein. Sola Fide, der Glaube und der Glaube allein. Und Sola Gratia, die Gnade und die Gnade allein. Also die Bibel, der Glaube, die Gnade. Das waren die drei großen Grundsätze. Jetzt mal zurück. Genau, der eine Text steht da hier noch. Johannes 16, 8 bis 11. Und wenn jener kommt, wird er die Welt überzeugen von Sünde und von Gerechtigkeit und von Gericht. Das sind harte Worte. Und die Menschen im Mittelalter, und ich glaube auch viele Menschen heute noch, haben Angst vor dem Gericht, haben Angst vor der Strafe, wenn Gott kommt. Und die Kirche hat ihren Teil dazu beigetragen. Ne? Die Lehre von der Hölle. Ja, ihr müsst das machen, sonst passieren euch schlimme Dinge. Ihr kommt in die ewige Qual oder ihr kommt ins Fegefeuer noch. Bevor ihr in den Himmel kommt, kommt ihr erst ins Fegefeuer, müsst da eure Sünden abbezahlen und dann kommt ihr in den Himmel. Also die Menschen hatten wirklich Angst, was Gott so für schreckliche Dinge bereithält für sie. Und Luther war auch jemand, der wirklich auch Angst vor Gott hatte. Wenn man sich sein Leben und seinen Weg anguckt, er war immer auf der Suche nach diesem barmherzigen Gott oder nach dieser Vergebung, nach dieser Erlösung und hat sie über viele Jahre nicht gefunden. Er hat studiert und er hat alles Mögliche ausprobiert, auch körperliche Bußübungen, Fasten und was alles dazugehört. Eine Geschichte, ihr habt das Bild eben schon gesehen. Da war er in Rom im Vatikan und da steht diese besondere Treppe, die angeblich aus Jerusalem ist, auf der angeblich auch Blutstropfen von Jesus sein sollen. Die ist auf wundersame Weise nach Rom gekommen. Und Luther zog sich auch diese heiligen Handlungen, man rutscht auf Knien eine Stufe nach der anderen hoch und auf jeder Stufe betet man ein Vaterunser. Ich weiß nicht, ob hier die ganze Treppe drauf ist, ich war noch nie da. Wenn ich hier so zähle, kommt man schon auf 30 Stufen. Also 30 Mal das Vaterunser. Rechnet euch mal aus, danach sind eure Knie, glaube ich, kaputt. Aber Luther hat das auch gemacht und er ging auf Knien und betete auf jeder Stufe ein Vaterunser für seinen Großvater Heine Luder, hieß der. Und zwar war das Versprechen, wenn ihr das macht, dann könnt ihr die Zeit im Fegefeuer eures Verwandten verkürzen. Das heißt, ein Angehöriger von mir ist verstorben und die Kirche sagt, ja, der ist gerade im Fegefeuer wegen seiner Sünden, aber wenn du das machst oder das machst, dann ist der kürzer im Fegefeuer. Und Luther hat das alles ausprobiert und er suchte immer nach diesem gnädigen Gott. Und es ist schön, dass wir gerade den Galaterbrief studieren und das passiert nicht ohne Grund, weil ich glaube, die adventistische Kirchenleitung weiß, der Galaterbrief war für Martin Luther der entscheidende Brief, also der entscheidende Schlüssel zum erlösenden, barmherzigen Gott. Ich glaube, deswegen studieren wir den gerade in diesem Jahr auch. Genau, und als Luther diese Texte, die wir auch seit kurzem in der Lektion immer studieren, als er diese Texte gefunden hat und diese Barmherzigkeit Gottes einmal gefunden hatte, hat er sich das nie wieder wegnehmen lassen. Die Kirche hat das immer wieder versucht, aber er hat gesagt, nein, Gott vergibt mir, weil ich an ihn glaube. Und wir lesen mal ein bisschen im Galaterbrief. Wir kennen die Texte ja. Galater 3, Vers 2. Das allein will ich von euch lernen. Habt ihr den Geist durch Gesetzeswerke empfangen oder durch die Predigt vom Glauben? Ihr habt den Heiligen Geist unter euch gespürt. Ihr habt gemerkt, Gott ist unter uns, in unserem Herzen. Ist das gekommen, weil ihr die Gesetze befolgt habt? Oder ist das gekommen, weil wir gepredigt haben und ihr geglaubt habt? Da erinnert Paulus sie dran. In 3,22, aber die Schrift hat alles unter die Sünde zusammengeschlossen, damit die Verheißung durch den Glauben an Jesus Christus denen gegeben würden, die da glauben. Der Glaube reicht aus. Römer 14,23 steht auch da. Wer aber zweifelt und doch ist, der ist verurteilt, wenn es nicht aus Glauben geschieht. Alles aber, was nicht aus Glauben geschieht, ist Sünde. Das ist ein starker Satz, oder? Alles, was nicht aus Glauben geschieht, ist Sünde, sagt Paulus. Also auch die Bibel hebt den Glauben auf eine sehr hohe Stufe. Die Bibel sagt, der Glaube ist entscheidend. Alles, was ohne Glaube passiert, ist Sünde. Und diese Lehre war für Martin Luther entscheidend. Gerechtigkeit aus Glauben. Sola fide. Genau. Er ist als katholischer Priester, hat er die Werksgerechtigkeit gelernt. Ne? Ja, Gott ist gnädig und vergibt uns, ja. Aber wir müssen auch was dazu beitragen. Und dann werden die guten und schlechten Taten aufgewogen. Dann entscheidet sich, was mit dir passiert. Und aus diesem Werksgerechtigkeitsdenken ging er über in diese Erlösung aus Glauben, aus Gnade. Römer 3, Vers 28. So kommen wir zu dem Schluss, dass der Mensch durch den Glauben gerechtfertigt werde, ohne Gesetzeswerke. Die Bibel ist da eindeutig. Galater 2, Vers 16. Da wir aber erkannt haben, dass der Mensch nicht aus Gesetzeswerken gerechtfertigt wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus, so sind auch wir an Christus Jesus gläubig geworden, damit wir aus dem Glauben an Christus gerechtfertigt würden. Und nicht aus Gesetzeswerken, weil aus Gesetzeswerken kein Fleisch gerechtfertigt wird. Ja, warum reden wir über so eindeutige Dinge? Ist ja langweilig, wir haben das schon studiert. Wir wissen das alle, oder? Wird da irgendwer widersprechen?
Wir wissen das, aber alle, viele Katholiken wissen das nicht. Ja. Die meinen immer noch, sie können sich das verdienen.
Ja. Und Martin Luther hat das vor 500 Jahren festgemacht und eine Botschaft in die Welt gesandt von einem barmherzigen Gott. Und wir müssen uns heute angucken, was ist heute davon übrig und wo stehen wir heute? Es ist ja eigentlich eine ganz einfache Wahrheit, aber ich merke auch im Studium der Lektion, so einfach ist es dann doch nicht. Mit dem Kopf verstehe ich das. Aber praktisch in meinem Leben, wie oft denke ich, ach Tim, was hast du wieder für einen Mist gebaut? Wie kommst du jetzt wieder mit Gott zusammen? Ne? Und jedes Mal finde ich wieder Gott mit offenen Armen, der mich wieder aufnimmt und ich kann wieder von neuem mit ihm anfangen. Das ist wunderbar. Aber diese Wahrheit wirklich zu verinnerlichen, nur der Glaube rettet mich. Das heißt nicht, dass das Gesetz aufgelöst ist und das Gesetz egal ist. Quatsch, im Gegenteil. Aber retten tut mich nur der Glaube. Das muss ich glaube, in diese Wahrheit müssen wir reinwachsen. Das dauert, bis wir die ganz aufgenommen haben und verstanden haben. Und Luther war lange Zeit auf dem Standpunkt, den Paulus und den Jakobus. Jakobus, der sagt, wenn du keine Werke hast, dann bist du tot, dann ist dein Glaube tot. Luther hat lange gesagt, Paulus und Jakobus sind unvereinbar. Die kann man nicht zusammenbringen. Und er hat irgendwann seinen Doktorhut genommen und hingelegt und hat gesagt, wer Paulus und Jakobus zusammenbringt, der darf meinen Doktorhut haben. Und es verging einige Zeit und irgendwann hat er den selber wieder genommen und sich selber wieder aufgesetzt, weil er selber die Antwort von Gott bekommen hat. Er hat es verstanden, dass man Erlösung und Heiligung trennen muss, dass Erlösung durch Glauben das eine ist und Heiligung ein schrittweises Leben mit Jesus ist, was uns immer mehr dazu bringt, auch das Gesetz zu halten. Genau. Ja, man wird gerettet aus Glauben, denn dann ist es ein Geschenk. Wenn wir aus Werken gerettet werden, wäre es eine Belohnung. Und so war es schon bei Kain und Abel. Kain hat als Opfer das gebracht, ja, was er Schönes gemacht hat, was seine Hände hervorgebracht haben. War ja auch schön. Aber Gott hat das nicht angenommen. Abel hat das Opfer gebracht, was Gott vorgeschrieben hat. Das fehlerlose Lamm. Also nicht das, was Abel Tolles gemacht hat, sondern das, was Gott ihm geschenkt hat. Ein tolles Lamm. Also wieder, es waren nicht die Werke der Hände, sondern Abel hielt sich an die Vorschrift und somit ja, wurde das eine Opfer angenommen und das eine wurde abgelehnt. Und schon gab es Streit. Und es gab sogar den ersten Mord, den ersten Brudermord. Und ich glaube, dass dieser Konflikt auch heute noch besteht. Dieser Streit zwischen, was muss ich dazu beitragen, damit ich zu Gott gehöre und was nicht. Auch in der Adventgemeinde. Guck mal, muss ich hier schon weiter? Glaube oder Werke? Wie werden wir gerettet? Da sind wir noch nicht. So. Auf einer katholischen Website habe ich Folgendes gelesen. Die Lehre der Rechtfertigung allein aus Glauben hat ihren Ursprung in Martin Luther, denn er hoffte, auf diese Weise sein Gewissen beruhigen zu können, das ihn sehr quälte. Also Martin Luther war ein armer Mann, der ein sehr quälendes Gewissen hatte. Deswegen hat er sich das so zurechtgelegt. Daher nahm er Zuflucht zu der Erklärung, es sei gänzlich pharisäisches Denken, gute Werke als notwendig gegenüber einem bloßen Glauben hinzustellen. Offensichtlich brachte ihm das aber auch nicht den Frieden und Trost. Also diese Webseite sagt, Luther hatte persönliche Probleme und deswegen ist er so in dieses Extrem gegangen, Glauben alleine. Das ist eine aktuelle Aussage. Und wenn wir da nochmal lesen, Römer 3, Vers 28 war, so kommen wir zu dem Schluss, dass der Mensch durch den Glauben gerechtfertigt werde, ohne Gesetzeswerke. Die Bibel ist eigentlich so eindeutig, ne? Aber diese Lehre wird heute auch noch angegriffen. Und wir lesen mal das Dekret über die Rechtfertigung, Kapitel 16, das ist wirklich vom Vatikan, von der katholischen Kirche. Da steht, deshalb muss denen, die bis ans Ende das gute Werk tun und auf Gott hoffen, das ewige Leben vorgestellt werden, sowohl als Gnade, die den Kindern Gottes durch Jesus Christus barmherzig verheißen wurde, als auch als Lohn, der nach der Verheißung Gottes selbst für ihre guten Werke und Verdienste getreu zu erstatten ist. Also, sie sagen heute auch, ja, Gnade, klar, man muss glauben, hat Luther recht, aber auch der Lohn für das, was wir Gutes in unserem Leben getan haben. Es klingt eigentlich gar nicht so schlecht, ne? Aber wir haben vorher die Bibel geguckt, wir haben gerade Kain und Abel angeguckt. Ne? Kain hat auch gedacht, es ist gar nicht so schlecht, was ich mit meinen Händen hervorgebracht habe. Aber es war falsch. Kanon 9, da wird es ein bisschen dreist. Wer sagt, der Gottlose werde allein durch den Glauben gerechtfertigt, sodass er darunter versteht, es werde nichts anderes erfordert als der Glaube, wodurch er zur Erlangung der Rechtfertigungsgnade mitwirkt, der sei mit dem Anathema belegt. Anathema ist der Kirchenbann, die Exkommunikation. Also dann wirst du verbannt. Wer sagt, dass du allein durch Glauben gerechtfertigt bist, der wird verbannt. Und das war wirklich dieses Streitwort, allein. Luther hat immer darauf bestanden, allein durch Glauben. Dieses kleine Wörtchen allein hat so viel Ärger ihm eingebracht, aber er ist davon nicht abgewichen. Was sagte Martin Luther? Er sagte, von diesem Artikel, Gerechtigkeit allein aus Glauben, kann nichts aufgegeben oder gelassen werden. Noch kann irgendetwas ihm entgegen gewährt oder gebilligt werden. Geht der Rechtfertigungsartikel verloren, gehen gleichzeitig alle christlichen Lehren verloren. Er sagt, alles hängt an dieser Rechtfertigungslehre. Diese Lehre ist Haupt und Eckstein. Sie allein zeugt, nährt, erbaut, erhält und verteidigt Gottes Gemeinde und ohne sie kann Gottes Gemeinde nicht eine Stunde sein. Ist der Rechtfertigungsartikel gefallen, ist alles gefallen. Also für Martin Luther war es das Zentrum. Was sagt Ellen White? Bilder vom Reich Gottes. Mitarbeiter Gottes weisen uns hin auf die Gerechtigkeit Christi, die Rechtfertigung durch den Glauben, die großartigen und wunderbaren Verheißungen des Wortes Gottes, den freien Zugang zum Vater durch Christus. Das ist ja das, was uns immer, ja, was Martin Luther nicht mehr hergeben wollte, diesen freien, freimütigen Zugang zu Gott, allein durch den Glauben. Den Beistand des Heiligen Geistes und die Zusage, dass wir einmal im Reich Gottes das ewige Leben erhalten werden. Und bei Christus ist Sieger, sagt sie, wenn Sünder ihre Schuld bereuen, sich vor Gott beugen und die stellvertretende Versöhnungstat Christi für sich annehmen, als ihre einzige Hoffnung in diesem und dem künftigen Leben, dann sind ihre Sünden vergeben. Das ist die Rechtfertigung aus dem Glauben. Also wenn ihr nach einer Definition für Rechtfertigung aus Glauben sucht, was heißt das, Rechtfertigung aus Glauben? Da, der Geist der Weissagung hat es uns ganz klar definiert. Erstens, ich muss glauben, ich bin ein Sünder. Zweitens, ich muss glauben, Gott ist meine einzige Hoffnung, meine einzige Zukunft. Fertig. Rechtfertigung aus Glauben. Ja, wir brauchen nicht über solche Dinge wie Ablass reden oder Fegefeuer oder Vorhölle. Das lohnt sich nicht, das zu studieren und da genauer hinzugucken. Aber es ist heute immer noch aktuelle Lehre. Es wird heute noch immer gelehrt. No, eine lustige Sache. Der Papst Franziskus, wer kennt Twitter hier? Kennen viele nicht, ne? Twitter ist eine Internetseite. Das machen eigentlich so gut wie alle jungen Leute. Da kann man sich selber eine Internetseite anlegen. Hier ist Papst Franziskus, hat sich auch eine Internetseite angelegt. Und da kann man immer zu jeder Zeit etwas ins Internet schreiben. Hier sieht man, da was geschrieben. Ne? Also wenn ich jetzt ins Restaurant gehe und was Leckeres esse, kann ich schreiben, ich sitze gerade im Restaurant und esse was Leckeres. Und alle meine Freunde sehen, oh, der Tim ist gerade im Restaurant. Und der Papst nutzt diese Kanäle, der hat sich einen Twitter-Account eingerichtet und schreibt da immer so mal Tag für Tag ein paar Sachen so. Und das Interessante ist, dass er gesagt hat, jeder, der mir folgt, also man kann ihn jetzt abonnieren, ihm nachfolgen auf Twitter, sieht man da oben diesen Knopf, da steht Folgen drauf. Und dann kriege ich immer eine Nachricht, wenn der Papst etwas schreibt auf mein Handy. Oh, der Papst hat gerade was geschrieben. Ach, der Papst macht das und das, der Papst sagt das und das. Und das Interessante oder auch schon irgendwie Lustige ist, der hat gesagt, jeder, der mich abonniert, bekommt einen vollkommenen Ablass. Ja? Das heißt, der hat einen Ablass daran geknüpft, dass man ihm auf Twitter hinterherfolgt und immer schaut, was er so schreibt. Und es ist wirklich so, Ablass heißt, du bist kürzer im Fegefeuer. Es ist schon ein bisschen zynisch, oder? Ich stell mir vor, ich bin in Höllenqualen, Gott quält mich im Fegefeuer, ich habe Schmerzen und denke, Gott sei Dank habe ich den Papst abonniert, in 5 Minuten komme ich hier raus.
Aber dein Handy hat kein Netz.
Wenn mein Handy kein Netz hat, dann habe ich Probleme. Aber was für eine zynische Theologie dahinter steckt. Wenn Martin Luther das heute sehen würde, uiuiui, der wird was erzählen. Ist immer das Gleiche, ja. Luther bestand auf dieses Wort allein durch Glauben. Ist die Rechtfertigungslehre denn 500 Jahre nach der Reformation gefährdet? Ja. War sie immer, ist sie heute immer noch. Wem sagt der Name Tony Palmer etwas? Dem Roland. Das weiß ich. Roland, für dich könnte es ein bisschen langweilig werden, weil ich weiß, du bist immer up to date. Aber Wiederholung schadet auch nicht. Tony Palmer, nie gehört. Kenneth Copeland. Aber Papst Franziskus habt ihr schon mal gehört. Ne? Diese drei Männer werden jetzt eine Rolle spielen hier. Denn, wir fangen noch weiter zurück an. 1999 haben Vertreter des Lutherischen Bundes hier auf der linken Seite und Vertreter der katholischen Kirche auf der rechten Seite gemeinsam ein Dokument unterschrieben mit dem Titel Gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigungslehre. Die haben gesagt, wir müssen dieses Problem der Rechtfertigungslehre endlich aus der Welt schaffen. Und viele Jahre später, 2014, fand eine Konferenz statt von einem von evangelischen Priestern, Oberhäuptern der evangelischen Kirche, vor allem der charismatischen Bewegung. Man sieht hier, wie sie alle die Hände hochschmeißen und sie jubeln und reden auch in Zungen. Aber nicht biblisch in Zungen, sondern dieses, dass man irgendwas plappert und sagt, der Heilige Geist ist gerade in mir. Und Kenneth Copeland ist der Mann, der da vorne steht, ein sehr bekannter Tele-Evangelist. Und die haben eine Konferenz. Und dann kommt der besagte Tony Palmer herein, ein charismatischer Priester, der wieder zur katholischen Kirche zurückgefunden hat. Und er sagte, eigentlich bin ich ein Katholik, wenn es gleich eine Rede von ihm kurz ankommt, nur 3-4 Minuten. Genau, und er hält ja eine Rede. Ich muss mal kurz meinen... Ich muss noch zurück. Genau. Ja, wir schauen uns einfach mal das Video an, was der Tony Palmer zu sagen hat auf dieser Konferenz.
Ist das Wort Gottes. Und diese Basis, denn viele Protestanten, Verwicklung war natürlich, als Tony Palmer das ist der Rede gegeben und wir haben so einen kleinen Ausschnitt gemacht von dieser Rede. Den geraten, bleib lieber beim Protestantismus, denn dann können wir Brücken bauen zwischen den verschiedenen Gruppen. Und er ging dann zu Kenneth Copeland Ministries und Kenneth Copeland da an der linken Seite
as the glory. If you accept that Christ is living in me and the presence of God is in me.
Sieht, was eigentlich sagt. Und wenn man sich das anhört, hört sich tadellos an. Aber irgendwie ist da ein Problem. Und das müssen wir heute Abend besprechen. So, lassen wir den Tony Palmer mal kurz reden.
I come to understand that diversity is divine. It's division that's diabolical. It's true what you're saying about the glory. I agree with you, of course, it's true. The glory that the Father had, he gave to Jesus. The glory was the presence of God. What is the charismatic renewal? It's when we experience the presence of God. And he said, I give them the glory. Pragmatic reason. So that they may be one. It's the glory that glues us together, not the doctrines. It's the glory. If you accept that Christ is living in me, and the presence of God is in me, and the presence of God is in you, that's all we need. Because God will sort out all our doctrines we get upstairs. Therefore, Christian unity is the basis of our credibility. Because Jesus said, until they're one, they will not believe. The world will not believe, as they should, until we are one. Division destroys our credibility. Now, why is it historic? Because in 1999, the Roman Catholic Church and the Protestant Lutheran Church signed an agreement that brought an end to the protest. Luther believed that we were saved by grace through faith. Hello? Amen. But that's not it. The Catholic Church believed that we were saved by works. And that was their protest. In 1999, they wrote this together. Because in the Protestant Church, there were cheap salvations. People were getting born again with no fruit whatsoever. And because we didn't even look for fruit, it wasn't the issue. Because it wasn't necessary for salvation. And no, it's not. But it's a good judge if you are saved. So what these two churches did, they put the two definitions together. Listen to it. I'm reading verbatim from the Catholic Vatican website. Justification means that Christ himself is our righteousness, in which we share through the Holy Spirit in accord with the will of the Father. Together we Catholics and Protestants, Lutherans, believe and confess that by grace alone, in faith in Christ's saving works, and not because of any merit on our part, we are accepted by God and receive the Holy Spirit, who renews our hearts while equipping and calling us to good works. This brought an end to the protest of Luther. Brothers and sisters, Luther's protest is over. It's yours.
Ja, das war ein Mund voll. Also, das Erste, was er da sah.
Danke. Ja, mit Übersetzung gab es das nur in der Predigt von Walter Veit, die sehr gut ist. Empfehle ich jedem. Kann man umsonst auf YouTube gucken. Ja, der Tony Palmer hat wirklich viel gesagt. Am Anfang hat er gesagt, die Herrlichkeit Gottes ist das Entscheidende, was uns zusammenbringt. Wir sollen eins sein, sagt Gott. Und das stimmt ja auch. Ne? Und er sagt, wir müssen unsere Lehren nicht so wichtig nehmen, weil Gott wird uns alles erklären, wenn wir im Himmel sind. Also wir können die Lehren, ja, du glaubst das, du glaubst den Sabbat, der den Sonntag, aber wir müssen als Christen zusammenkommen und irgendwann wird Gott uns helfen. Die Lehre ist nicht so wichtig. Da haben wir schon das erste Problem. Und dann die gemeinsame Erklärung. Also ich fasse das nochmal zusammen. Er sagte, Martin Luther hat gesagt, wir sind gerettet durch Gnade, allein durch Glauben. Die katholische Kirche sagt, wir sind gerettet durch Gnade und durch gute Werke. Und er hatte gesagt, und mit dieser Erklärung 1999 haben sie es zusammengelegt. Und ich weiß nicht, habt ihr das alles verfolgen können gerade, so schnell wie es ging? Ich lese es nochmal vor, ja? In dieser Übereinkunft steht, wir halten fest, wir sind gerettet durch Gnade allein, durch den Glauben in den Werken Christi und nicht durch unsere Verdienste. Wir sind gerettet durch Gnade allein, durch den Glauben in den Werken Christi und nicht durch unsere Verdienste. Wir sind durch Gott angenommen und empfangen den Heiligen Geist, der unsere Herzen erneuert, während er uns ausstattet und ruft, um gute Werke zu vollbringen. Klingt gar nicht schlecht, oder? Das klingt perfekt.
Ja, verstehe ich eigentlich auch so.
Als ich das erste Mal gehört habe, habe ich gedacht, das klingt fast adventistisch, oder?
Ja.
Wer hat da ein Problem mit der Definition? Ich habe eins. Aber nur, weil mir das erklärt wurde in dem Vortrag von Walter Veit. Ich hätte es auch nicht gemerkt. Semantik, Satzbau ist wieder wichtig. Da stand in der Übereinkunft, wir sind gerettet durch Gnade allein.
Ja,
hätte Luther auch zugestimmt. Aber er hätte gesagt, das allein gehört zum Glauben. Nicht durch Gnade allein, durch Glauben allein. Und das ist ein Unterschied. Die Gnade gehört dazu. Aber es geht ja immer um die Frage, was müssen wir tun, um erlöst zu werden? Klar, Gott gibt uns Gnade, sonst hätten wir ja gar keine Chance. Was müssen wir tun, um erlöst zu werden? Glauben. Und Luther bestand immer auf Glaube allein. Und dieser Artikel steht hier nicht mehr drin. Es gibt noch andere Probleme. Da steht, wir empfangen den Heiligen Geist, der unsere Herzen erneuert. Die katholische Kirche lehrt, dass wir den Heiligen Geist bei der Säuglingstaufe empfangen. Glauben wir das? Nein. Und das wird auch hier nicht weiter in diesem Dokument definiert. Es wird offen gelassen. Also als kleines Baby wirst du getauft und zack hast du den Heiligen Geist. Auch problematisch. Und wenn man genauer hinguckt, gibt es da noch mehr Punkte. Wir brauchen nicht genauer gucken, weil für uns entscheidend ist, es fehlt dieses allein aus Glauben. Ist geschickt, wirklich geschickt ausgeklammert, sodass es super aussieht. Sola fide, allein durch Glauben, sagte Martin Luther. Durch Gnade allein, ist es das, was Mutter Luther lehrte? Nein, durch Glauben allein. Denn Gnade Christi erlangen wir durch unseren Glauben. Also erst der Glaube und dann die Gnade. Ich mache mal eins weiter. Genau. Hier sehen wir wieder die beiden bei der Unterzeichnung. Rechts der in Rot natürlich ist der katholische Kardinal Cassidy. Und der wurde etwas gefragt. Und zwar, der ist Präsident des Päpstlichen Rates für die Einheit der Christen. Der gefragt wurde, ob die offizielle gemeinsame Erklärung dem Konzil von Trient in irgendeiner Weise widersprechen würde. Da sagte er, absolut nicht. Wie hätten wir sonst mitmachen können? Wir können nicht gegen ein allgemeines Konzil handeln. Es befindet sich nichts darin, in dieser gemeinsamen Erklärung, was das Konzil zu Trient verdammt hat. Und das Konzil zu Trient, ich habe das nachgeguckt, ich wusste auch nicht auswendig, war wirklich zur Zeit der Reformation. Da wurde besprochen, was machen wir jetzt mit diesem Reformationsgedanken, mit dieser Kirchenspaltung? Was können wir jetzt für Gegenmaßnahmen einleiten? 1545 bis 1563. Und es wird genannt, die Antwort des kirchlichen Lehrens auf die protestantische Reformation. Also dieser katholische Priester, der das mit aufgesetzt hat, sagt, es gibt hier kein Problem. Das, was wir vor 500 Jahren gesagt haben, wird darin nicht verletzt. Okay? Mit anderen Worten, wir sind immer noch auf dem Stand von vor 500 Jahren, auch heute noch, und da weichen wir nicht von ab. Und die Protestanten hätten gut daran getan, zu sagen, wir sind auch noch auf dem Stand vor 500 Jahren, und wir weichen auch nicht davon ab. Aber man kann ja wirklich auf diese Sätze reinfallen. Es klingt ja alles so schön, Einheit. Wollen wir nicht alle Einheit haben? Wir möchten doch keinen Katholiken den Antichristen nennen. Möchte das jemand? Nein, niemals. Es sind gute Menschen in der katholischen Kirche. Aber die Bibel sagt uns immer, Vorsicht bei Kompromissen. Kann man Kompromisse machen? Martin Luther hat etwas Interessantes geschrieben. Er hat geschrieben, die Verhandlung über Lehrübereinstimmung missfällt mir ganz. Denn dies ist völlig unmöglich, außer der Papst schafft sein Papsttum ab. Darum meide und flieh diejenigen, die den Mittelweg suchen. Denkt an mich, wenn ich tot bin und solche Mittelwegsleute aufkommen. Denn daraus wird nichts Gutes entstehen. Ein Kompromiss ist unmöglich. Das sind harte, klare Worte, oder? als Tony Palmer das gesagt hat, wurde er bejubelt. Alle haben sich gefreut, das klingt toll, endlich die Lösung, es gibt keinen Protest mehr. Und dann geschah das Unfassbare, Roland, was geschah danach? Es gab ein Video, eine Videobotschaft. Papst Franziskus ist ein Freund von Tony Palmer. Und Tony Palmer hat eine Videobotschaft von Papst Franziskus mitgebracht. Die Protestanten haben gesagt, was ist jetzt los? Plötzlich spricht der Papst zu den Protestanten. Man kann sich das angucken. Ich habe gedacht, es dauert zu lange, man muss das alles gucken. Und der Papst hat das auch noch mit einem Handyvideo aufgenommen, so wie wenn Freunde sich mal eben ein Video schicken, so ganz persönlich und jugendlich. Ne? Also sehr sympathisch auch. Ne? Und genau, und er redet auch über die Einheit, die wir wieder haben sollten in der Christenzeit, in der Christenheit. Papst Franziskus hat dann auch, genau da hält er die Videobotschaft und spricht zu den Leuten. Und dann hat er all diese Vertreter der anglikanen Kirche, hier ist Kenneth Copeland, da sieht man mal ein Bild, und der Tony Palmer, den haben wir ja schon gesehen, die hat er dann zu sich in den Vatikan eingeladen. Und das ist dann auch passiert, die sind alle dahin und haben sich getroffen. Interessant ist auch, dass alle diese Leute da quasi die anglikanische, evangelische Elite Donald Trump unterstützt hat in seinem Wahlkampf. Ne? Der ist ja auf einer Welle gesurft, der evangelischen Kirche. Ne? Mittlerweile sind wieder da viele Unstimmigkeiten und viele haben wieder ein Problem mit dem, was Donald Trump so macht. Aber er hat größtenteils diesen Menschen hier seinen Wahlsieg zu verdanken. Und Papst Franziskus in der Videobotschaft spricht über den Text in Maleachi 4, Vers 5 bis 6. Da steht, siehe, ich sende euch den Propheten Elia, ehe denn da kommt der große, furchtbare Tag des Herrn. Diese Botschaft, da warten wir auch drauf, den dritten Elia. Ne? Erste Elia war am Berg Karmel, der zweite war Johannes der Täufer und der dritte, was sagen wir Adventisten, wer ist der dritte Elia? Die Adventbotschaft. Ellen White, der Geist der Weissagung, der dritte Elia. Vor dem Tag des Herrn, der soll das Herz der Väter zu den Kindern und das Herz der Kinder wieder ihren Vätern zuwenden, damit ich bei meinem Kommen das Land nicht mit dem Bann schlage. Und was sagt er hier? Er führt das dann näher aus. Wir, die katholischen Kirche, sind der Vater und ihr alle seid die Kinder. Adventisten, Lutheraner, Calvinisten, ihr seid ja alle von euren Eltern weggelaufen. Aber Gott hat versprochen, wir werden die Herzen der Kinder wieder zum Vater bringen und der Vater wieder zu den Kindern. Wir werden wieder eine Einheit werden. Und da arbeitet der Vatikan sehr stark dran. Und 31. Oktober 2017 ist nicht nur 500 Jahre Reformation, für den Papst gibt es noch andere Jubiläum. Unter anderem war 1917 diese Marienerscheinung in Fatima, in Portugal. Ne, das jährt sich jetzt zum 100. Mal. Also für den Papst, wo ja eh Zahlen immer ganz wichtig sind, ist es ein ganz besonderes Jubeljahr. Ich bin gespannt, ob noch irgendwas in den Medien, ob wir noch irgendwas mitkriegen, was dieses Jahr noch passiert. Also die Mutter aller Kirchen möchte sich wieder mit ihren Kindern vereinigen. Und wenn man den Papst so beobachtet, was der so gemacht hat in der letzten Zeit seit seinem Amtsantritt, ist ein sehr interessanter Papst. Der macht so viel anders, es ist so viel Bewegung im Vatikan. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr das mal gesehen habt. Normal ist der Papst abgeschottet in seinem Palast. Ne? Keiner kommt an ihn ran. Man muss durch Riesengänge mit eindrucksvollen Gemälden und so gehen, um bis zum Papst zu kommen. Der hat gesagt, ich mach das nicht. Ich ziehe nicht bei euch ein und gehe in eure Kontrolle. Der Papst hat sich eine Wohnung in diesem, ich weiß nicht, in irgendeiner Basilika, in so einem Schwesternhaus da irgendwo gesucht. Ganz einfach, aber abgeschottet von diesen ganzen Kardinälen, die sonst um den Papst rumrennen. Also er macht ganz viel anders. Ne? Er ist mit den Kardinälen in die Slumgebiete gefahren und hat gesagt, wir müssen gucken, wie es hier den Armen geht und so. Ne? Wo die anderen schon so gesagt haben, jetzt müssen wir uns die Armen angucken. Und Papst Franziskus ist ja wirklich, hat dieses Image, der Papst der Armen. Ne? Und er macht auch viel Gutes. Also es ist ein interessanter, besonderer Papst. Auch diese Sache, dass der vorige Papst einfach abgedankt hat. Auch eine ganz seltsame Sache. Jetzt gibt es zwei Päpste aktuell auf der Erde. Bitte? Hat es noch nie gegeben, ne? Vor allem, und beide sind ja dogmatisch. Das heißt, wenn der eine was sagt und der andere, und das würde sich widersprechen, Da hätten wir aber ein Problem. Aber zum Glück hält der Benedikt sich zurück. Das hat er vorher gesagt. Er wird da keinen Anspruch mehr erheben. Also es sind wirklich im Vatikan sehr, sehr interessante Zeiten. Machen wir einen weiter. Wir sind gleich am Ende. Genau, ich wollte nochmal darauf hinweisen, dass man wirklich tolle Vorträge im Internet findet. Ich weiß, viele sind nicht so internetaffin. Für die, die es sind, joelmedia.tv oder da ist der Christopher Kramp ganz viel unterwegs. Tolle Sachen. Amazing Discoveries, da jetzt zu dem Thema findet man was vom Walter Veit, vom Olaf Fröers und anderen. Amazing Facts, auch eine tolle Seite. Wer gerne was sehen will, vielleicht kann ich auch mal was brennen. Dann brenne ich mal auf eine CD was und dann können wir das verteilen. Sprech mich mal an. Genau. Also es gibt Leute, die das besser zusammenfassen können als ich. Wir müssen heute mehr denn je mit offenen Augen durch die Welt gehen. Denn selbst eine biblisch so eindeutige Lehre, wir haben ja gesehen, die Bibel ist da ganz klar, der Glaube allein und keine Werke des Gesetzes. Aber selbst eine eindeutige Lehre wie die Rechtfertigung durch Glauben ist in Gefahr. Wie fest stehen wir in der Wahrheit? Kennen wir noch die Säulen der Reformation? Kennen wir die Säulen des Adventismus und finden die in der Bibel? Bei mir wird es da wirklich eng. Ich müsste einige Sachen auffrischen und wieder mehr praktisch ins Gedächtnis rufen. Ein Zitat aus dem Großen Kampf habe ich noch dabei. Der Große Kampf, Seite 516. Aber der Katholizismus steht heute genauso wenig in Übereinstimmung mit dem Evangelium Christi wie zu irgendeiner früheren Zeit in seiner Geschichte. Auch die protestantischen Kirchen befinden sich in großer Finsternis, sonst würden sie die Zeichen der Zeit erkennen. Die Pläne und Arbeitsweisen der katholischen Kirche sind weitreichend. Sie setzen alles in Bewegung, um ihren Einfluss auszuweiten und ihre Macht als Vorbereitung auf einen heftigen und entschlossenen Kampf zu vergrößern, um die Herrschaft der Welt zurückzugewinnen, Gegner wieder zu verfolgen und alles rückgängig zu machen, was der Protestantismus aufgebaut hat. Man beachte auch die Annäherung der anglikanischen Kirche an Rom. Das war doch 2017, oder? Ellen White hat das hier schon geschrieben. Man beachte auch die Annäherung der anglikanischen Kirche an Rom und die häufigen Übertritte zum Katholizismus. Diese Entwicklung sollten alle, die die Reinheit des Evangeliums schätzen, zur Wachsamkeit ermutigen. Die Protestanten haben sich mit dem Katholizismus arrangiert und ihn begünstigt. Sie sind auf Kompromisse eingegangen und haben Zugeständnisse gemacht. Die selbst Katholiken überraschen, dass sie diese Zugeständnisse machen und die diese nicht verstehen konnten. Die Menschen schließen die Augen vor dem wahren Charakter des römischen Systems und vor den Gefahren, die durch seine Oberherrschaft zu befürchten sind. Und das ist wirklich entscheidend. Es geht um das römische System, nicht um einzelne Menschen. Das müssen wir nochmal ganz klar machen. Das soll keine Hasspredigt sein. Es geht nur darum, dass Lehren im klaren Widerspruch zur Bibel stehen. Und die Bibel möchte uns die Erlösung so leicht machen. Glaube nur. Wir wollten eigentlich dieses Lied singen, Jesus spricht, ja glaube nur. Wir haben aber nicht gefunden, wo das steht. Jetzt singen wir ein anderes Lied gleich. Genau. Das Volk muss aufgerüttelt werden, um dem Vordringen dieses gefährlichen Feindes der bürgerlichen und religiösen Freiheit zu widerstehen. Genau. So kommen wir zu dem Schluss, dass der Mensch durch den Glauben gerechtfertigt werde, ohne Gesetzeswerke. Ganz kurz zum Abschluss. Ich habe eine Predigt gesehen vom Nikolaus Taubert. Ich weiß nicht, wer den kennt. Ein Prediger, der auch sehr viele Vorträge im Internet gemacht hat, eine Zeit lang. Der hat etwas so Interessantes gezeigt und ich muss das noch mit euch teilen, weil ich nicht weiß, wann ich das nächste Mal hier predige. Aber das haben wir in 2 Minuten abgearbeitet. In 2. Petrus 3, Vers 7 bis 9. 2. Petrus 3, Vers 7 bis 9. Genau. Vers 8 lese ich. 2. Petrus 3, Vers 8. Dieses eine aber sollt ihr nicht übersehen, Geliebte, schreibt der Petrus, dass ein Tag bei dem Herrn ist wie 1000 Jahre. Und 1000 Jahre wie ein Tag. Okay? Und in dieser Predigt rechnet er so schön die Zeitpunkte in der Bibel. Wann war der Auszug aus Jerusalem? Wie lange hat wer gelebt? Er rechnet das alles so schön vor. Ich würde es gerne zeigen, aber auch das dauert so lange. Und er kommt zu dem Schluss, dass die Erde, wir sagen ja mal als Adventisten, so zwischen 6.000 und 8.000 Jahre irgendwie existiert. Er rechnet das aus und sagt, wir sind kurz davor, dass 6.000 Jahre voll sind. Ja? 6.000. Und ich weiß, viele haben sich schon verrechnet, aber das Ergebnis, zu dem er kommt, finde ich interessant, weil er sagt, wir sind kurz davor, dass 6.000 Jahre voll sind. Und Gott hat die Welt geschaffen in 6 Tagen. Der Sabbat gehört auch dazu. Diesen Tag hat er geruht. Und er sagt, was ist, wenn Gott diese neue Schöpfung, die neue Erde, auch in 6 Tagen macht? Aber wir haben gerade gelesen bei 2. Petrus, ein Tag gleich 1.000 Jahre. Ne? Wenn er diese 6.000 Jahre voll macht, was würde da noch folgen, wenn dann Jesus wiederkommen würde? Ruhen. Wie lange? 1.000 Jahre. Ein Millennium, oder? Wird das nicht in der Bibel auch vorausgesagt, dass wenn Jesus wiederkommt, 1.000 Jahre Ruhe sind? Satan ist gebunden. Fand ich interessant, weil er rechnet das wirklich aus und sagt, wir stehen kurz davor. Und das heißt nicht, dass wir sagen können, in einem Jahr kommt Jesus wieder. Wir lesen in der Bibel, es gibt eine Verzögerung, es gibt aber auch eine Verkürzung der Zeit. Also wir können den Zeitpunkt nicht bestimmen. Aber dieses Wissen bestätigt noch einmal mehr, wir stehen kurz vor der Wiederkunft Jesu. Und Jesu möchte am liebsten heute schon wiederkommen. Und wir müssen wirklich lernen, festzustehen bei der Wahrheit. Genau hinzugucken, wenn uns Kompromisse angeboten werden, weil das ist immer ein bisschen gefährlich. Und möge Gott uns beistehen, dass wir seiner Wahrheit treu bleiben können. Amen. Wir singen jetzt.